Radio 1. Die Profis.
Sollten Sie der Ansicht sein, Ihre Daten sind für andere nicht interessant und die Gefährlichkeit von Datenmissbrauch, das wird alles übertrieben? Ja, okay, kann man so denken. Ich meine, vielleicht ahnen Sie aber auch gar nicht, wo ganz persönliche Daten von Ihnen überall auftauchen. Theoretisch nämlich überall, wo Sie sich aufhalten. Ein Haar genügt, eine verlorene Hautschuppe und schwupps kann man Ihnen anhand Ihrer DNA nachweisen, dass auch Sie gestern bei Curry 36 waren, obwohl Sie den Kindern erzählt haben, Papa macht gerade Diät. Forscher aus Florida warnen, bei DNA-Analysen für Ökologie und Umweltbiologie finde sich immer häufiger auch menschliche DNA quasi als Beifang. Warum das ein Problem sein könnte, das frage ich den Techniksoziologen Professor Thorsten Vogt von der Technischen Hochschule Aachen. Herr Vogt, guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Kakowski.
Ja, und Gruß nach Boston, wo Sie dankenswerterweise jetzt wahrscheinlich mitten in der Nacht stehen, ne, oder?
Ja, am frühen Morgen, aber Version der Sendung bin ich natürlich gern parat.
Sehr schön. Sie haben sich das angeschaut, diese Studie der Kollegen aus Florida. Was ist denn so schlimm daran, wenn Forscher die Biodiversität einer Region erkunden wollen anhand von DNA-Spuren und dann merken die, guck mal, da leben auch Menschen?
Schlimm ist daran erstmal ganz grundsätzlich gar nichts, denn zunächst ist es so, dass dieses Verfahren entwickelt wurde, um genau wie Sie sagen, Biodiversität zu untersuchen und eben zu schauen, wie in einer bestimmten Region Artenvielfalt vorhanden ist und wie bestimmte Lebewesen sich in einem Ökologiesystem bewegen. Und auch, dass dort menschliche DNA gefunden werden kann, ist erstmal zunächst nichts Aufregendes und lang bekannt. Also, dass es Spuren von DNA gibt und dass jeder Organismus, jedes Lebewesen solche Spuren hinterlässt, auch das ist nichts Neues. Was aber neu ist und was die Forscher aus Florida festgestellt haben, ist, dass man sehr systematisch diese DNA untersuchen kann und eben möglicherweise Menschen ganz spezifisch identifizieren kann. Also nicht nur Menschen als eine Gruppe von Menschen, sondern einzelne Individuen. Und das ist das Bemerkenswerte und Neue an dieser Studie.
Das heißt, ich kann in so einem Labor aus einer Probe, wo ich erstmal nur nach Biodiversität suche, feststellen, guck mal, Thomas Müller aus Freiburg war auch hier.
Ganz so einfach ist es nicht. Also es sind sehr komplexe Verfahren der DNA-Analyse. Also DNA-Analysen machen wir schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Und das, was dort gemacht wird, sind sehr komplexe Sequenzierungsverfahren, die alles andere als trivial sind. Und es ist auch nicht so einfach, jetzt direkt und aktuell auf eine konkrete Person Rückschlüsse zu geben. Aber potenziell eben wird sowas möglich sein, wenn man die richtigen Datenbanken hätte.
Mhm. Wie funktioniert so ein DNA-Sequenzierungsverfahren? Sind das Maschinen, die automatisch ausspucken, hier sind die letzten 100 Jahre 3 Igel rumspaziert, 25 Labradore, 2 Ölkäfer und 3 Menschen?
Eben nicht, so ganz einfach ist es nicht, ne? Sondern sie sammeln eine Probe und beispielsweise kann das Sand sein, es kann eine Luftprobe sein, es kann eine Wasserprobe sein und die wird dann analysiert und dann haben sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen Signalen und diese DNA-Spuren, die sie dort finden, müssen sie dann eben sortieren gewissermaßen und das nennt sich dann DNA-Barcoding, also so wie man das auch vom Label im Supermarkt kennt. Es wird ein Barcode erstellt und der erlaubt es dann, insbesondere bestimmte Tierarten zu identifizieren. Das ist auch, was die Forscher eigentlich interessiert. Und was sie dann aber gemerkt haben, ist, dass da ein Störgeräusch dazwischen ist. Also für die Umweltwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es eher ein Störgeräusch, dass da menschliche DNA ist. Und die Gruppe aus Florida hat sich jetzt also angeschaut, was kann man denn eigentlich damit machen? Und haben eben festgestellt, dass es durchaus möglich ist, hier auch einen Barcode nicht nur für menschliche DNA, sondern tatsächlich auch bestimmte Punkte auf der DNA zu identifizieren, die man, wie gesagt, zur Identifikation von Menschen nutzen kann. Aber dafür bräuchte man dann spezifische Datenbanken, in denen das Profil eines Menschen so hinterlegt ist, dass man es dann gegen diese Datenbank testen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer zu wissen. Momentan sind diese Datenbanken nicht identisch mit denen, die wir ohnehin schon aus der Strafverfolgung kennen. Also es ist nicht einfach so, dass ich hergehen kann mit den aktuellen Verfahren und kann eben genau die DNA-Datenbanken, die wir haben, nutzen, um dann so ein Profil zu analysieren. Aber für die Zukunft hält uns davon grundsätzlich nichts ab.
Aber wenn ich das richtig verstehe in der Studie, dann besorgt die Forscher ja vor allem, dass immer mehr Menschen, also eine tatsächlich ständig wachsende Zahl von Menschen, gerade in den USA ihre DNA analysieren lassen, um da zum Beispiel nach versteckten Gendefekten zu suchen. Und die sind dann in Datenbanken gespeichert, personalisiert. Und würde man diese Datenbanken verknüpfen mit den Ergebnissen der Forscher, hätte man auf einmal unglaubliche Informationen über Menschen.
Absolut, ja. Also auch schon ohne das neue Verfahren ist das ein großes Risiko, weil wir ja eben ganz private Daten über uns herausgeben und dann eben in Datenbanken speichern, die dann eben leicht durchsuchbar sind. Und wenn wir die Verfahren der Umwelt-DNA oder eDNA, Environmental-DNA, wenn wir die weiterentwickeln, dann kann es in Zukunft durchaus möglich sein, dass man, wie gesagt, ein individuelles Profil erstellt und dieses Profil dann wiederum Abgleich mit einer Datenbank und schauen kann, ob eine gewisse Person, genau wie Sie gesagt haben, an einem bestimmten Ort war. Was man natürlich nicht weiß, ist, wann die Person vor Ort war, aber das reine Vorkommen ist auf jeden Fall denkbar.
Wie schätzen Sie denn jetzt die Bedenken der Kollegen aus Florida ein und der Kolleginnen? Sind die zu ängstlich oder ist es grundsätzlich gut, dass mal jemand drüber nachdenkt, was für Daten da in den Laboren schlummern?
Ich finde, es ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir haben sollten. Und tatsächlich ist es ja bemerkenswert, dass diese Sorge gerade in den USA geäußert wird, wo man insgesamt mit dem Datenschutz und dem Umgang von persönlichen Daten ja doch ein bisschen, sag mal, entspannter ist, als das in Deutschland der Fall ist, wo wir spätestens seit dem Volkszählungsurteil in den 1980er Jahren ja ganz grundsätzlich mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit Datenschutz ein sehr, sehr hohes Gut haben und unsere Daten uns wirklich sehr wichtig sind. Aber tatsächlich ist es so, dass genetische Daten auch in Deutschland noch nicht wahnsinnig gut reguliert sind. Also es gibt das Gendiagnostikgesetz, was sich insbesondere auf medizinische Nutzung von DNA und genetischen Informationen bezieht, aber gerade in solchen Kontexten wie den jetzt beschriebenen ist es ja eben kein rein medizinischer Kontext und deswegen ist dieser Bereich bisher ziemlich unreguliert und birgt also große Gefahren auch des Missbrauchs und wie gesagt der Überwachung und Kontrolle und das ist eine große Gefahr, mit der wir uns als Gesellschaft befassen sollten.
Diese Studie erschien übrigens im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution. Ausgewertet für uns hat das dankenswerterweise der Techniksoziologe Professor Thorsten Vogt von der Technischen Hochschule Aachen, der gerade in Boston für uns extra früh aufgestanden ist. Herr Vogt, tausend Dank dafür und ein schönes Wochenende noch in den USA für Sie.
Ich danke Ihnen und ebenfalls ein schönes Wochenende.